Herzlich willkommen zum neuen Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Wie ihr schon alle mitbekommen habt, am Montag gab es keine Folge. Bei mir war einfach sehr viel los oder ist immer noch sehr viel los in verschiedensten Bereichen, familiär und selber hatte ich gesundheitlich zu tun. Und dann aufgrund der derzeitigen Situation, die langsam anfängt, auch bei mir immer mehr zu drücken, kam ich nicht dazu und habe mich jetzt auch entschlossen dazu, nur noch zweimal die Woche einen Vogel-Podcast rauszuhauen, aber definitiv weiterzumachen und in der nächsten Folge mich auch wieder intensiver zu beschäftigen mit euren Geschichten und Fragen, die eingetroffen sind bei mir. Auch da komme ich gerade schwer hinterher. Und heute ist Mittwoch, der 29. April und Zeit wieder für eine neue Folge. Ich sitze draußen auf einem Platz, den wir den Ameisenhügel nennen und da noch genauer, wer unseren Platz kennt, in Kleintoskana. Ein sehr schöner, sonnenbeschienener Platz und im Hintergrund hört ihr Stieglitz und immer wieder die Nachtigall singen, die gerade sehr, sehr präsent ist an unserem Platz am Abend, in der Nacht und auch am Tag. Wir haben inzwischen jetzt, ich würde sagen, mindestens 3 Brutpaare, höchstwahrscheinlich auch noch 1 oder 2 mehr. Am letzten Jahr, weiß ich, haben 5 Nachtigallen hier bei uns gebrütet. Da war sie eben schön zu hören. Vielleicht lauschen wir noch mal kurz rein in die gute Nachtigall. Es sind gerade 2 Nachtigallen, die singen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hören kann. Und wir haben schon kurz über die Nachtigall gesprochen, nochmal als Wiederholung. Die Nachtigall unterscheidet ihr vom Sprosser sehr schön durch ihre langgezogenen Rufe. Und dann hat sie ähnlich wie der Sprosser auch immer wieder sehr schlagende, crescendo vorgetragene Elemente mit drin, wie eben im Hintergrund zu hören. Und bereichert auf jeden Fall die Vielfalt der Vogelstimmen da draußen um einiges. Und wahrscheinlich wie bei allen anderen auch, und ich höre von unterschiedlichen Gegenden, unterschiedliche Stadien, die Natur entfaltet sich gerade in ihrer ganzen Pracht. Und ich bin heute vor die Tür getreten und habe diesen Duft von dem frischen Regen sowas von genossen. Es ist immer noch sehr, sehr wenig, was an Wasser bei uns runterkam. Aber immerhin etwas hat in der Nacht von gestern zu heute ein bisschen geregnet. Und heute am Tag gab es mal so eine kurze Husche, einen kurzen Schauer. Und mir ist dabei aufgefallen, wie lang dieser Geruch, der eigentlich für mich so zum Frühling gehört, frischer Regen, blühende weiße Apfelblüten, frisches grünes Gras, die Wolfsmilch, die gelb blüht, der Raps, der blüht, wie eng diese Sinneswahrnehmung miteinander verknüpft sind und wie selten das geworden ist in den letzten beiden Frühjahren und auch in diesem Frühjahr wieder. Deswegen sehr, sehr viel großen Dank, dass es wenigstens etwas Wasser gab und auch in den letzten Tagen etwas bewölkt war, sodass die Sonne nicht mit all ihrer Macht so den Boden noch weiter austrocknen kann. Und für mich ist es wirklich ein schieres Wunder, wie eigentlich so viel Grün und so viel Blütenvielfalt und Pracht im Augenblick gerade sich trotz der Trockenheit durchsetzt und entfaltet. Inzwischen sind fast alle Bäume auf bei uns. Und ich habe das Gefühl, dass man fast gar nicht hinterherkommt mit den Beobachtungen. Eigentlich hätte ich die Zeit dafür, jeden Tag einen 2-Stunden-Podcast rausknallen, um mitzuteilen, was gerade alles da draußen passiert. Aber das habe ich anfangs schon erzählt, dass das gerade für in meiner derzeitigen Situation schwierig ist. Daher muss ich auswählen und mich beschränken auf einige wenige Neuigkeiten von unserem Platz. Und eine Neuigkeit, die ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte, ist, wir haben ja 3 Nester von unseren Amseln, Anselm, nennen wir den einen, Beselm und Zeselm, über die haben wir immer wieder gesprochen. Und im Augenblick ist es so, dass Tatsache der Nestbauversuch, der noch nicht mal beendet wurde von Anselm und Anna, gescheitert ist. Sie sind immer wieder auch mal in die Scheune reingeflogen, aber sie haben es nie hingekommen, da wirklich ein Nest zu bauen. Jetzt inzwischen sind die Linden auf unserem Innenhof grün und wir vermuten, dass sie da in eine der Linden reingehen und einen zweiten Versuch starten. Das ist schwierig zu beobachten, schwierig zu sehen, wo genau und was genau. Da sind wir noch dran. Das zweite Nest in der Scheune von Beseln, das wir gefunden haben, wo die Amsel auch drauf saß, ist jetzt schon den zweiten Tag lang verlassen. Da ist kein Weibchen oben drauf und wir haben heute mal gewagt, am zweiten Tag hochzuklettern und reinzugucken. Da liegen Tatsache 3 unberührte Eier drin, aber das Weibchen ist weg. Ein Rätsel, dem wir noch auf der Spur sind. Wir wissen nicht genau, was die Ursache ist. Und die dritte Amsel, Ceselm, mit seinem Weibchen, die hinter dem Haus gebrütet haben, in einem Holunderbusch in seiner Astgabel drin. Da sind wir heute hingegangen und meine Tochter und ich, Ricarda, die hat reingeschaut und hat ein zerbrochenes Ei herausgeholt. Und es sah für mich nicht so aus, als ob das Küken geschlüpft sei. Dann wäre quasi das Ei entweder auf der Hälfte oder im oberen Drittel komplett einmal mit dem vom Küken von innen heraus aufgepickt, mit dem sogenannten Eizahn, den die Küken auf dem Oberschnabel haben, der dann später verwächst, wenn die Daunen kommen und wenn die Jungvögel sich entwickeln. Und da war nur noch ein Ei drin. Normalerweise werden die Eierschalen ja rausgetragen, also selbst dort waren keine Jungvögel drin. Und das passt auch zu einer Geschichte, die dann heute beim Abendbrotstisch rauskam. Da hat meine Frau erzählt, dass das Amselweibchen vor 2 Tagen extrem gezetert hat da hinten. Also wahrscheinlich hat die Elster und die Krähe oder der Eichelhäher, die sich da regelmäßig rumdrücken, ihren Job gemacht und das komplette Nest geplündert. Und für mich auch immer wieder faszinierend, wie viele Amselnester oder wie viele Nester überhaupt von diesen Singvögeln entdeckt werden, ausgeplündert, ausgeraubt werden und sie es dann doch schaffen, ein oder sogar mehrere Bruten doch noch durchzubekommen, weil die Amseln werden zumindest hier in unserer Gegend, wo dieser Amselvirus, der in den letzten Jahren immer wieder kursierte, nicht so zugeschlagen hat, die es dann doch schaffen, sich immer wieder durchzusetzen und so viele Jungen dann doch durchzukriegen. Also wir halten jetzt die Augen und Ohren auf, um zu gucken, wo starten sie ihren Neuversuch. Denn es sind definitiv 3 Amselpärchen immer wieder zu beobachten, die auf dem Hof auf einer Wiesen, auf einer Rasenfläche, die wir frisch eingesät haben. Das heißt, da sind die Amseln sehr gut zu beobachten. Und da sind sie pärchenweise zu dritt unterwegs. Und das scheint so etwas zu sein wie so eine Territorialüberschneidung oder so eine Revierüberschneidung, wo sie stillschweigend im Abkommen miteinander nach Nahrung suchen. Und dann kommt es zu leichten innerartlichen Irritationen oder Auseinandersetzungen, würde ich fast gar nicht sagen, weil es nicht sehr aggressiv scheint, sondern eher so ein stilles Mal hier jagen, mal dort jagen, aber ohne viele Geräusche, was meine Vermutung unterstützt, dass es quasi dort so ein Gebiet ist, wo sowas wie so ein Burgfrieden, ein relativer Burgfrieden herrscht, ein Hausfrieden. Das heißt, hier werden die revierfremden Amseln jeweils, die dulden sich gegenseitig, um dann in ihre Kerngebiete quasi reinzufliegen. Also auch da, wo ich immer wieder feststelle in der Tierwelt, diese Vorstellung von Grenzen oder Revierlinien sind in meinem Kopf immer sehr starr und fixiert gewesen. Das löst sich in den letzten Jahren immer mehr auf, wo eher meine Empfindung ist, dass das fließende Übergänge sind und dass es auch Gebiete gibt, wo es Überschneidungen gibt. Und das Gleiche kam auch bei dem letzten Podcast ja nochmal zutage, wo ich mich mit den Füchsen sehr intensiv beschäftigt habe und bei den Füchsen haben wir das auch festgestellt, dass es dort letztendlich fast alle vorstellbaren Konstellationen gibt, von Revieren, die ganz klar abgesteckt und getrennt sind, hin zu Revieren, wo 2 unterschiedliche Fuchsfeen sich im gleichen Streifgebiet bewegen und umherstreunern und nach Nahrung suchen und dort ihre Welpen aufziehen, ohne eine von außen sichtbare Konkurrenz. Und wo es auch andere Gebiete gibt, wo es 2 getrennte Gebiete gibt, aber Territorien, die sich decken, also wo beide Feen oder Rüden in den jeweiligen Gebieten unterwegs sind. Also sehr verschieden und was es braucht, ist immer wieder der genaue Blick und das genaue Hinschauen und vor allem auch so eine Offenheit. So eine Offenheit für, aus meiner Erfahrung, eine Übung, die man einfach jedes Jahr neu, jede Saison neu oder auch letztendlich jeden Tag neu mitnehmen kann, nichts für fixiert anzunehmen oder nichts für gegeben. So war es mal und so wird es immer sein. Sondern eine Offenheit zu haben, dass die Dinge in Bewegung sind und flexibel sich immer wieder neu gestalten durch die verschiedensten Umwelteinflüsse, durch die verschiedenen Landschaftsveränderungen, Wetterphänomene und viele, viele weitere Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen. Und in unserer Telegram-Gruppe wurde schon wild rumgepostet, der Kuckuck ist da, der Kuckuck ist da. Mein Papa hat in dieses Jahr das erste, der war der erste von uns, der ihn hier am Platz gehört hat. Am 26. April, also vor 3 Tagen, wir haben ihn vorgestern das erste Mal gehört. Meine Töchter, die kamen ganz aufgeregt reingerannt, ich war gerade drin und gesagt, Papa, du musst schnell rauskommen, der Kuckuck ist da. Und dann kam ich gleich raus und habe ihn tatsächlich gehört. Und seitdem ist er zu hören. Der ist nicht ganz so nah an unserem Platz. Er ist noch sehr in der Ferne. Noch sage ich deswegen, weil im letzten Jahr war er sehr präsent bei uns am Platz. Und wir konnten ihn auch gut anlocken. Das sollte man nicht zu oft machen, wenn man will, dass die Tiere in den eigenen Revieren auch bleiben. Das heißt generell die Reviergesänge. Oder die Gesänge, die bekannt geben, ich bin einer von deiner Art und ich habe hier einen Revieranspruch oder einen Anspruch auf ein Weibchen, ein Brutgebiet. Das ist gleichzeitig Konkurrenz, wenn wir diesen Ruf gut imitieren können. Und einen Kuckuckruf nachzumachen ist gar nicht so schwer. Das heißt, sparsam benutzen, wenn ihr das machen wollt, um Tiere anzulocken oder sie mal zu Gesicht zu bekommen. Weil bei dem Kuckuck verhält sich das ja so, dass jeder, ich würde sagen ausnahmslos jeder, in unseren Breiten kennt den Kuckuck, weil sein Ruf ist laut hörbar und weit klingend und schallt durch die Landschaft, Kuckuck, und er ruft quasi seinen Namen damit auch heraus. Das ist ein weiteres Beispiel, sich Vogelstimmen auch gut zu merken. Durch das Vergeben eines Namens beim Kuckuck passt es super, beim Zilpzalp, über den haben wir schon gesprochen. Und bei vielen anderen Vögeln auch, beim Uhu, Görlitz, Stieglitz, Kiebitz, Krähe. Jetzt sind wir kurz mal leise, vielleicht hören wir ihn gerade hinter uns. Weiß nicht, ob er zu hören ist auf der Aufnahme, er ist sehr weit weg, aber ich kann ihn gerade vernehmen von hinten. Und im letzten Jahr habe ich quasi den Kuckuckruf mal imitiert, nachgemacht und es ist... Ralf Müller beschreibt es auf seiner CD ganz wunderbar. Es ist ein Hu-Hu. Und das erste Hu ist wie, stell dir vor quasi, du würdest jemanden erschrecken. Hu-Hu. Und das zweite ist etwas gedämpft, etwas tiefer. Und das erste kommt sehr schreckhaft und spontan, impulsiv raus. Und gerade bei Vögeln, die so 2 Töne haben, wie auch beim Uhu, das dient vor allem auch dem Zweck, dass diese Rufe dann weitertragen. Weil wenn er ganz, ganz weit ist, dann klingt meist nur der höhere Ruf sehr weit. Der tiefe Ruf ist in näheren Distanzen oder sagen wir, wenn wenig Bewuchs drumherum ist, trägt der tiefere Ruf weiter. Und wenn viel Bewuchs drumherum ist, tragen diese höheren Frequenzen, sind besser zu hören. Und was macht der Kuckuck damit? Er ruft. Natürlich erstmal nach einem Weibchen, weil die Kuckucks sind auch starke Einzelgänger, sie ziehen alleine. Und wenn er denn ein Weibchen gefunden hat, habe ich vor vielen Jahren einmal das Glück gehabt, so eine Szene mitzubekommen. Da saß ein Kuckuckmännchen auf einem Baum und rief die ganze Zeit und laut und penetrant Kuckuck, 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 die ganze Zeit. Wir haben ihn beobachtet und saßen da zu viert mit meiner großen Tochter damals, meinem besten Freund Rüdiger und seiner großen Tochter. Wir hatten eine Mittagspause gemacht auf einer Kanutour und schauen da hoch und schauen diesem Kuckuck zu. Und irgendwann gab es einen Moment, wo die anderen Vögel drumherum ich will jetzt nicht zu viel Interpretation da reinpacken, aber ich benutze jetzt trotzdem mal dieses Wort. In meinen Augen waren die genervt und sind hochgeflogen auf den Kuckuck, weil sie natürlich wissen, was sie erwartet mit dem Kuckuck. Der Kuckuck ist erstens kein Vogel, der ihnen angenehm ist, wenn sie die Verknüpfung haben. Oh, der Kuckuck frisst eins meiner Eier und legt mir dann vielleicht ein Kuckucksei in mein Nest herein. Und dann kommt noch als zweites dazu, der Kuckuck hat eine Gestalt, die im Flug oft an einen Falken erinnert. Und ein Falke ist auch kein angenehmer Lebensgenosse für die meisten Singvögel, sondern bedeutet eher Gefahr. Und jedenfalls in unserer Szene sind mehrere Singvögel, also verschiedene Arten, dann auf den Kuckuck hingeflogen und haben angefangen, ihn zu mobben oder zu hassen auch. Den Begriff mag ich selber nicht so. Ich mag eher das englische Wort Mobbing. Dafür, so wird es in englischen Vogelkreisen, wird dieses Wort benutzt. Also ihn zu penetrieren, ihn zu sagen, ihn anzufliegen, ihn anzuschimpfen und ihn letztendlich zu verscheuchen. Nach dem Motto, geh weg, verschwinde hier aus unserem Revier, damit wir hier in Ruhe gelassen werden. Weil der Kuckuck hat ein sehr großes Revier. Und in dem Augenblick, wo diese vielen Singvögel da zu dem Kuckuck hochgeflogen sind, konnten wir auf der anderen Seite plötzlich eine Bewegung wahrnehmen. Und dann sahen wir ein Kuckuckweibchen ganz flach über dem Schilf vor uns entlang fliegen und plötzlich verschwand es im Schilf und es dauerte keine Minute, war das Weibchen wieder raus und ist verschwunden. Und da hat das Männchen dann auch aufgehört. Es hat sich vertreiben lassen von diesen Singvögeln, die ihm dann noch hinterhergezogen sind. Und das war die Szene, die wir beobachtet haben. Und später habe ich im Tierfilm dann das gesehen, was wir da nicht sehen konnten, mit dem wunderbaren Begleiter David Attenborough, der ja auf herrliche Art und Weise seine Tierfilme dokumentiert. Und die Szene ist tatsächlich, dieses große, behende Kuckucksweibchen kriecht dann runter, sucht ein Nest vom, in diesem Fall war es ein Schilfrohrsänger, von seinem Wirtsvogel und nimmt sich tatsächlich ein Ei erst raus, verschluckt dieses, weil es sind wertvolle Proteine, die es sich nicht entgehen lässt, und legt dann umständlich dort ein Ei in dieses Nest rein und verschwindet wieder. Und das ist wahrscheinlich auch nur eine von vielen verschiedenen Strategien, die die Kuckucke haben, die schwer zu entschlüsseln und schwer herauszubekommen sind. Gerade wenn es so belaubt ist, gerade wenn es so bunt und laut um uns herum ist, dann ist unsere Aufmerksamkeit oft abgelenkt, weil nicht umsonst sind die so heimlich und müssen die so heimlich sein, weil die ihr Ei in ein anderes Nest hineinlegen. Und ziemlich einzigartig in unseren Breiten. Es gibt noch verschiedene andere Phänomene, wo ähnliches Verhalten an den Tag gelegt wird. Und ich kann nur so viel sagen, wir haben uns viel mit dem Kuckuck beschäftigt in den letzten Jahren, auch aufgrund der Fragen meiner Kinder. Und der Kuckuck hat da keinen leichten Job. Ich habe eine Statistik gelesen, dass ein Kuckucksweibchen im Schnitt 10 Eier legt pro Saison und dass es nur 2 Eier schaffen, dass auch viele Eier von erfahrenen Wirtsvögeln zum Beispiel entdeckt werden und dann tatsächlich auch aufgepickt oder rausgeschoben werden. Und entlarvt werden damit. Dann muss das Kuckucksweibchen das richtige Timing abwarten. Und das ist in den letzten Jahren mit der Klimaerwärmung, die wir erleben, immer schwieriger geworden, da die Zugzeiten des Kuckucks sich noch nicht so arg verändert haben. Das heißt, ein Teil seiner Wirtsvögel kommt inzwischen früher zurück oder fliegt nicht mehr so weit weg oder manche auch gar nicht mehr. Und sie fangen an zu brüten, der Kuckuck kommt aber etwas später und das ganze Brutgeschehen ist schon so weit im Gange, dass das Weibchen sich ziemlich ranhalten muss, um da noch eine gute Gelegenheit zu bekommen, sein Ei abzulegen. Und das sind Faktoren, die es dem Kuckucksweibchen auf jeden Fall erschweren. Dann kommt noch hinzu natürlich, dass in vielen Ländern eine Abnahme der Kuckucke auch festzustellen ist durch sich die verändernde Landwirtschaft, dass vor allem in der Schweiz, habe ich in einem Forschungsstudio gelesen, dass da vor allem in den Auwäldern noch Kuckucke bestehen, aber in der Offenlandschaft, dort wo viel Landwirtschaft betrieben wird und da wo die Hecken dann auch fehlen, wo Pestizide gestreut werden, wo Raupen bekämpft werden, gerade auch in dieser Eichenprozessionsspinner-Phobie in der letzten Jahre, dem Kuckuck auch einen Großteil seiner Nahrungsgrundlage genommen wird, weil der hat sich spezialisiert auf behaarte Raupen. Die frisst der am allerliebsten. Die verfüttert er nicht unbedingt ausschließlich an seine Jungen, weil er das ja nicht tun muss, weil er sein Ei in ein fremdes Nest legt. Aber er selber muss ja viel Nahrung aufnehmen, um diese Leistung überhaupt erst aufbringen zu können. So viel Energie aufzuwenden, diese Eier zu produzieren, dann rumzufliegen. Die legen viel Strecke zurück am Tag. Die Männchen rufen viel, haben teilweise in den Gebieten, wo es sie dann gibt, auch einen hohen Konkurrenzdruck untereinander. Das heißt, sie verbraten viel Energie, die sie natürlich wieder kompensieren müssen durch Nahrung. Und wenn diese Nahrungsgrundlage nicht da ist, geht es dieser Art automatisch schlechter. Und der Kuckuck ist... Da hat man ihn nochmal gehört. Moment. Nee, jetzt will er nicht mitspielen gerade. Also, es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich intensiver mit dem Leben des Kuckucks zu beschäftigen. Ich habe auch eine Zahl gelesen, es gibt 19 verschiedene Wirtsvögel, die er hat und dementsprechend auch 19 verschiedene Arten von Eiern, die die legen können. Und die Ähnlichkeit ist teilweise absolut faszinierend. Von sehr hellblauen bei der Singendrossel, wo wirklich Tatsache das Kuckucksei richtig blau aussieht und überhaupt grundsätzlich das Ei in der Größe auch stark variiert und überhaupt für so einen großen Vogel, wie der Kuckuck ja ist, sehr, sehr klein ist, da natürlich die Wirtsvögel auch sehr klein sind. Und bis hin zu gefleckten, gescheckten Eiern, ganz weißen Eiern, also unglaubliche Anpassungsfähigkeit. Und das ist gleichzeitig verknüpft, dass das Weibchen aber sich immer auf einen Wirtsvogel spezialisiert. Und die Männchen sind nicht gebunden an den Wirtsvogel, aber alle weiblichen Kuckucke, das wird quasi genetisch weitergegeben. Alle weiblichen Kuckucke, zum Beispiel ein Kuckuck, der bei der Mönchsgrasmücke aufwächst, wird im nächsten Jahr, wenn er ein weiblicher Kuckuck ist, auch wieder nach einem Mönchsgrasmückennest suchen. Und wenn es natürlich dann den entsprechenden Wirtsvögeln, wenn sich dort etwas verändert im jeweiligen Brutgebiet oder Habitat, hat das eine sofortige Auswirkung auch auf den Kuckuck. Und ich finde die Strategie sehr faszinierend, die er da gewählt hat. Und das heißt nicht unbedingt, wie wir Menschen es sehr schnell interpretieren, dass er sich es unbedingt leichter gemacht hat. Weil umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr verstehe ich auch, wie schwierig es ist. Er hat eine Strategie gewählt, die für ihn am besten funktioniert hat. Und evolutionär hat sich das herauskristallisiert, dass er bei dieser Überlebensstrategie geblieben ist. Vielleicht auch in Abhängigkeit wieder mit seinem Futter, da die Jungvögel haarige Raupen zum Beispiel gar nicht so gut vertragen. Er aber als erwachsener, adulter Vogel total spezialisiert ist auf haarige Raupen, weil das eine hohe Nahrungsquelle und genau die Inhaltsstoffe hat, die er benötigt für sich. Und so eine Mönchsgrasmücke zum Beispiel hat eine ganz, ganz abwechslungsreiche Diät mit sehr unterschiedlichsten Insekten von Fliegen, Schnaken, Spinnen, Kleinwürmern, Käfern und so weiter und so weiter. Und so eine abwechslungsreiche Diät kann der Kuckuck mit seinen Jagdstrategien oder seinem Beutesuchverhalten oder Findeverhalten, Fangverhalten dem Jungvogel gar nicht bieten, wie das eine Mönchsgrasmücke zum Beispiel kann. Und faszinierend natürlich auch, wie der Wirtsvogel sich hingebungsvoll dann um dieses eine Küken kümmert, nachdem das Kuckucksjunge früher als alle anderen Jungvögel geschlüpft ist. Denn alle Jungvögel haben einen Ruf, bevor sie aus dem Ei schlüpfen. Der ist arttypisch, den wir teilweise gar nicht unterscheiden können. Ich habe ihn selber noch nie gehört. Ich habe darüber gelesen und darüber gehört von Leuten, die das studiert haben und da sehr intensive Forschungen betrieben haben. Der Ruf signalisiert den Eltern, jetzt komme ich gleich aus dem Ei. Ja, eventuell brauche ich Hilfe oder bereite dich darauf vor, weil in den Nestbrütern die Vögel auch unterschiedlich schlüpfen, so wie sie gelegt wurden. Also in einer Abfolge, je nachdem, wann das Ei gelegt wurde. Anders, weil die sofort mit dem ersten Ei anfangen zu brüten. Anders als bei Bodenbrütern zum Beispiel, die erst viele, viele Eier legen, ihre 14, 15, 16 Eier in ihr Bodennest reinpacken, wie zum Beispiel der Fasan oder so. Und dann mit einem Mal, bei den Hühnervögeln ist es ja sehr bekannt, dann mit einem Mal beginnen, die Brut auszubrüten. So, und nun kommt dieser Ruf Außer beim Kuckuck. Der wäre natürlich schön doof, weil den Ruf zu imitieren, das und dann auch bei verschiedenen Wirtsvögeln, das hat er nicht drauf. Deswegen hält er schön seinen Schnabel. Aber er hört bei den anderen, jetzt kommen die gleich. Und das ist sein Signal, dass er jetzt als allererstes mit einer unglaublichen Kraft und einem unglaublichen Überlebensdrang sich aus dem Ei schält. Und sobald er draußen ist, seinen Schnabel aufreißt, der größer ist als von seinen danach kommenden Geschwisterkindern, oder manchmal sind die auch schon da natürlich, ganz so nach Schema F funktioniert das da natürlich auch nicht, und gefüttert wird und schnell an Kraft zulegt. Und der hat eine ganz empfindsame, berührungsempfindliche Stelle hinten auf dem Rücken zwischen den Flügeln. Und noch während er blind und unbedunt ist, also noch kein einziges Federchen am Körper hat, sobald er eine Bewegung um sich herum spürt oder auch einfach das Nest abtastend, sobald er so ein Ei spürt, mit dieser empfindlichen Stelle hinten am Rücken, fängt er mit aller Kraft an, sich gegen den Nestrand zu stemmen und dieses Ei über den Rand heraus zu buxieren, um es herauszuschmeißen. Und wenn da Jungvögel sind, schmeißt er auch diese mit aller Kraft aus dem Nest heraus. Das kann der blind und das ist instinktiv quasi genetisch in ihm verankert, bis kein einziges Ei mehr drin ist. Ja, klingt für uns erstmal hart, aber es ist eine sehr geschickte Strategie von diesem Jungvogel, weil er weiß, genetisch verankert, weiß er sozusagen, also in seiner DNA ist das Wissen abgespeichert, nur dann habe ich eine Überlebenschance, wenn ich hier als Einziger dieses Nest für mich beanspruche und alle Beutetiere, alle Futtersuchflüge meiner Eltern, meiner Zieheltern ausnutze für mich. Und so tun sie das und stopfen diesen kleinen Jungvogel voll. Und ich habe mal ein schönes Kindervogelbuch gelesen, wo dann in dem Fall sind es Rotkehlchen, die einen Kuckuck aufziehen. Und die sich freuen und vor den anderen Singvögeln damit prahlen, wie groß und fett doch ihr Küken ist. Weil so ein fettes Küken, anders als es in der heutigen Zeit bei uns der Fall ist, umso fetter, umso größer so ein Jungvogel ist, umso mehr strotzt er automatisch dadurch von Gesundheit und Kraft und hat eine hohe Überlebenschance. Also freuen sich diese Elterntiere, ob sie das nun bewusst tun oder ob das rein interpretiert ist, sei dahingestellt. Aber ich fand das ein schönes Bild und werden eigentlich dadurch noch mehr animiert, noch mehr Futter ranzuschaffen. Also es ist definitiv belegt, dass diese Kuckuckseltern fast noch mehr Insekten heranschaffen, als sie es bei ihrer eigenen Brut tun würden, weil der Hunger eigentlich unstillbar ist von so einem Küken. Und da gibt es auch interessante Geschichten über den Kuckuck, wie der es quasi schafft, wenn zum Beispiel ein Elterntier mal wegbricht. Oder da hat ein Fotograf, von dem ich ein Buch gelesen habe, ein Ungar, hat ein Kuckucksjunges rausgenommen aus dem Nest, weil die Wirtseltern weggefallen sind, gefangen wurden, gestorben sind aus irgendeinem Grund. Und hat es bei ihm, gab es ein Feldsperlingnest, da hat er einen Kuckuck reingesetzt. Und der hat so eine interessante Füttermich-Strategie und so ein wehleidiges Rufen, so ein riesen, leuchtend großen gelben Schnabel, der nichts anderes signalisiert als Stopp Futter in mich rein, dass diese Feldsperlinge, obwohl sie gerade gar keine eigene Brut hatten, animiert wurden, diesen Jungvogel zu füttern und das getan haben. Beide, Männchen und Weibchen, haben den dann letztendlich so groß gefüttert, dass er danach ausgeflogen ist. Und ein letztes Beispiel möchte ich noch anbringen aus der Kuckucksfamilie, was ich total faszinierend fand im letzten Jahr. Und zwar ist das der sogenannte Heer-Kuckuck aus Nordamerika. Der hat sich spezialisiert auf Krähenvögel. Und Krähenvögel sind groß. Der schafft es nicht mit seiner Größe, diese Krähen aus dem Nest heraus zu buxieren. Aber der hat sich eine andere Strategie zurechtgelegt. Das heißt, es geht jetzt um den Jungkuckuck, der im Nest gleichzeitig mit den anderen jungen Krähen groß wird. Und zwar ist seine Frequenz des Bettelrufes doppelt so schnell wie die anderen Jungkrähen. Ja, wenn die Jungkrähe, nur als Beispiel, ich kann es nicht genau imitieren, ruft, fütter mich, ruft der Jungkuckuck, also fütter mich. Das wiederum animiert nachweislich die Eltern, mehr Futter ranzuholen, als sie es normalerweise tun würden, wovon nicht nur der junge Kuckuck profitiert, sondern auch die anderen Jungvögel, die mit im Nest sitzen und somit die ganze Brut, letztendlich auch die Jungen der Krähen, profitieren. Also diese Jungen sind fitter, sind schneller aus dem Nest und dadurch schneller in Sicherheit und als die Nachbarbrutvögel der gleichen Art, der gleichen Heerart, die ja mit zu den Krähenvögeln gehören, durch diese Animation dieses jungen Kuckucks, der die Eltern zu mehr Betriebsamkeit und mehr Leistung sozusagen herausfordert. Fand ich ein spannendes Beispiel. Und da gibt es auch da gibt's viele, wenn man sich mit dieser ganzen Familie beschäftigt, gibt es sehr viele schöne Beispiele. Ich würde es bei diesen Beispielen für heute belassen. Jetzt kommt er sogar noch näher. Jetzt müsste er sogar auch zu hören sein. Und ich schaue gerade auf die Zeit, damit würde ich es für heute auch belassen und mich verabschieden. Natürlich mit dem schönen Ruf des Kuckucks. Ich werde mal gucken, ihn nicht zu sehr nervös machen, aber 1-2 Rufe wird er schon, den Konkurrenzdruck wird er schon ertragen. Und wie immer, zögert nicht, schreibt uns weiter an unsere E-Mail vogelpodcast@gmail.com. Und freut euch auf den nächsten Podcast, der definitiv noch in dieser Woche kommen wird, wo ich mich mal mehr wieder mit euren Fragen und E-Mails beschäftigen werde. Oh, da ist noch ein dritter Kuckuck. Also ich bin der eine, dann der eine Kuckuck hier vor mir und ganz weit hinten ist noch ein dritter Kuckuck. Ich werde es jetzt lieber lassen dabei und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Vologe Paul.